Jetzt begann ich das unerhörte Farben- und Formenspiel zu genießen, das hinter meinen geschlossenen Augen andauerte. Kaleidoskopartig sich verändernd, drangen bunte, fantastische Gebilde auf mich ein, in Kreisen und Spiralen sich öffnend und wieder schließend, in Farbfontänen zersprühend, sich neu ordnend und kreuzend in ständigem Fluss. Besonders merkwürdig war, wie alle akustischen Wahrnehmungen, etwa das Geräusch einer Türklinke oder eines vorbeifahrenden Autos, sich in optische Empfindungen verwandelten. Jeder Laut erzeugte ein in Form und Farbe entsprechendes, lebendig wechselndes Bild.
So beschreibt Albert Hoffmann den Farbrausch, in den er geraten war, als er zum ersten Mal LSD genommen hatte. Der Chemiker hatte das synthetische Rauschmittel 1943 entdeckt und es in einem Selbstversuch ausprobiert. Farben, das lässt Hoffmanns fantastischer Trip erkennen, Farben sind nicht nur optische Information. Farben haben Poesie, Farben sind Schönheit, Farben haben Bedeutung. Rot steht für Liebe, Leid und Leidenschaft, Blau für Traum, Treue und Sehnsucht. Farben brauchen Erinnerung. Ohne Erinnerung sind Farben nur ein bunter Klecks.
Nach neueren neurologischen Untersuchungen wecken bestimmte Farben Erinnerungen an entsprechende Eindrücke von früher. Diese Erinnerungen sind in derselben Hirnregion gespeichert wie die Farbwahrnehmung selbst. Farben entstehen im Kopf, zudem immer in engem Kontakt zur aktuellen geistigen und seelischen Verfassung. Das Rot einer Ampel kommt einem Autofahrer laut und aggressiv vor, wenn er in Hetze ist oder Wut im Bauch hat. Dasselbe Rot wirkt viel dunkler und geradezu beruhigend, wenn er souverän und gelassen auf die Kreuzung zurollt.
Professor Chris-Patrick Hohmann ist Chef der Augenklinik der Technischen Universität München im Klinikum rechts der Isar. Eines Tages kam ein Maler zu ihm, 101 Jahre alt, um sich den grauen Star operieren zu lassen, eine typische und undramatische Alterskrankheit der Augen. Der Mann sah, so erzählt Hohmann, die ganze Welt grau und braun und schwarz. Er vernachlässigte sein Äußeres und das Malen machte ihm keinen Spaß mehr. Als die beiden Augenoperationen vorbei und geglückt waren, ging der Maler zur Nachuntersuchung in die Klinik.
Und plötzlich kommt er an mit einer knallroten Hose, einem hellblauen Hemd und lachte und strahlte, hat seine Haare wieder im Griff bekommen und hat sich wahnsinnig gefreut. Sah aber natürlich auch wieder sehr gut. Und dann hat er mich gefragt, womit er mir eine Freude machen kann. Und da ich selbst male, habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich möchte ein Bild haben, wie er die Welt vorher und wie er sie jetzt sieht. Und da hat er links unten angefangen mit schwarz-braun, grau und nach oben hin öffnend, wie eine große Tulpe, Blume, Sonne, grüne Wiesen, Kinder spielend in Rot, wieder roten Kleidern und so weiter.
Die Welt in Color, wie Farben das Leben markieren.
Das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan des Menschen, wobei es im Vergleich zu dem mancher Tiere beileibe nicht das schärfste ist. Trotzdem nehmen Menschen 70% dessen, was ihnen die Sinne überhaupt mitteilen, über die Augen auf. Für gesunde Menschen sind die Augen das Fenster zur Welt. Über sie bekommen sie mehr Informationen als über alle anderen Sinnesorgane zusammen.
Farbe ist eine Eigenschaft von Objekten. Ein Auto ist Silber, ein Bleistift grün und die Linde vor dem Haus frischgrün. Der Sehapparat wäre demnach wie ein Fotoapparat. Die Linse des Auges projiziert die bunte Außenwelt auf die Leinwand im Gehirn.
So funktioniert Farbensehen aber nicht. Wer das als erster herausgefunden hat, verrät Karl Gegenfurtner, Professor für Sinnespsychologie an der Universität Gießen.
Es hat schon Isaac Newton erkannt, dass es nicht die Lichtstrahlen selber sind, die farbig sind, sondern dass Farbe eine Empfindung ist, die erst im Gehirn oder durch die Verarbeitung im Sehsystem entsteht. Das kann man zum Beispiel zeigen, indem man Blatt Papier mit Tinte bedruckt und dann kann man je durch Beleuchtungsänderungen oder durch Änderungen des Umfelds, indem man da andere Farbreize außenrum anordnet, den Farbeindruck dieses Tintenflecks praktisch beliebig verändern. Das heißt, er ruft dann einen unterschiedlichen Farbeindruck hervor.
The rays are not colored.
Das war die zentrale Erkenntnis des Physikers Isaac Newton im 17. Jahrhundert. Die Lichtstrahlen selbst sind nicht farbig. Licht, so stellte sich viel später heraus, Licht ist elektromagnetische Strahlung, wie es Radio, Röntgen, Gammastrahlung oder Infrarotstrahlung auch sind.
Schmetterlinge sehen Infrarot. Und ob sie dabei eine Farbwahrnehmung haben, womöglich in Form einer Rottönung, wird die Spezies Mensch wohl nie erfahren. Ebenso unsichtbar für Menschen ist Ultraviolett, das Bienen sehen können. Hunde und Stiere können im Übrigen Rot und Grün nicht unterscheiden. Der Stier, der bei Rot wild wird, ist also ein, wenngleich populäres, Ammenmärchen.
Farben sehen ist so selbstverständlich, dass kaum jemand auf die Idee kommt, nachzuforschen, warum es überhaupt existiert, weswegen es für die Lebewesen auf der Welt sinnvoll ist, Farben zu sehen. Auch Wissenschaftler kommen bei der Frage leicht in Verlegenheit und flüchten sich, weil es offenbar noch keine Gewissheit gibt, in Hypothesen, also nicht bewiesene Annahmen.
Die gängigste Hypothese ist wohl, dass es unseren Affenvorfahren ermöglichte, also rote Früchte vor einem grünen Hintergrund zu sehen. Und damals, die Affen oder jetzt auch noch, die ernähren sich zum Großteil von Blättern. Und Früchte haben einen wesentlich höheren Nährwert als Blätter. Und von daher war das ein großer Vorteil, die Ernährung hier umzustellen.
Allgemein gesprochen, für das eigene Überleben ist es von Vorteil, mit Hilfe der Farben Flächen unterscheiden zu können. Möglicherweise geht das auch mit Schwarz-Weiß, wenn das Auge die verschiedenen Grautöne schärfer auseinanderhalten könnte, als es das gewöhnlich tun muss. Dies wissen jedoch nur jene wenigen Menschen, die komplett farbenblind sind. Hersteller von Bildschirmen werben gerne damit, dass ihre Produkte 16 Millionen Farben wiedergeben können. 16 Millionen, denkt man sich, wer soll die alle erkennen?
Wenn die Bedingungen konstant sind, das heißt, Sie sitzen am Schreibtisch und ich gebe Ihnen ganz, ganz viele verschiedene Farbmuster, dann liegt es vermutlich so bei einigen Tausenden, die Sie da unterscheiden können. Wenn die Bedingungen optimal sind, das heißt, ich gebe Ihnen immer nur zwei von diesen Farbmustern und Sie müssen dann einfach sagen, ob es unterschiedlich oder gleich sind, dann kommt man wahrscheinlich auf wesentlich mehr, also bis zu einigen Millionen.
Es ist wie so oft. Wenn man genauer drauf schaut, entdeckt man mehr als beim flüchtigen Hinsehen.
Das British Council ist die Kulturbotschaft Großbritanniens für die Welt. Für die Sprachkurse des Council haben Philologen einmal zusammengetragen, wie viele Farben sich verbal unterscheiden lassen. Sie kamen auf 1400 Blautöne, 1375 Brauntöne, 1000 Rottöne und 820 Grüntöne. Viel weniger beschreibbare Schattierungen fanden sie bei Orange, Grau und Violett. Für Weiß fielen ihnen nur noch 12 unterschiedliche Tönungen ein. Im Ganzen kamen sie auf 5576 Farben.
Menschen lernen das Sehen. Nach der Geburt müssen Neugeborene zunächst mit dem Schock der Helligkeit zurechtkommen. Ihr Gehirn ist noch nicht fertig entwickelt. Sinneswahrnehmungen lernen sie je nachdem, was die Außenwelt anbietet. Während der ersten Monate müssen die Photorezeptoren, sprich Lichtsensoren, das sind Millionen Stäbchen und Zäpfchen, noch wachsen. Ein Säugling, der seine ersten Monate ausschließlich in Dunkelheit verbringt, wird lebenslang schlecht sehen und Farben nur andeutungsweise erkennen. Ansonsten, sagt der Münchner Augenmediziner Chris-Patrick Hohmann, ist der Blick der Kleinen schärfer als später je in ihrem Leben.
Man sagt zum Beispiel auch, dass ein Säugling nur etwa 30-50% am Anfang sieht und erst nach einem halben Jahr kommt er auf die 100% oder besser. Säuglinge sehen ja viel, viel besser oder Kleinkinder, als dann im Laufe des Lebens dann ist. Die kommen ja auf 160 oder fast sogar 200% Sehvermögen.
Leider kann das Kleinkind die vielen Farbnuancen, die es vermutlich sieht, auch nicht annähernd beschreiben. Erst dann würden ihm die Unterschiede bewusst.
Da haben die Kinder massiv Probleme. Also das passiert zum Teil erst im zweiten und dritten Lebensjahr, dass die Kinder dann wirklich Farbnamen, also wie Rot, Grün, Blau, Gelb, wirklich konsistent benutzen können. Obwohl sie die Farben schon längst also problemlos unterscheiden können.
Die Welt ist Strahlung, wie das Gehirn daraus Farbe macht.
Das, was von den Augen außen zu sehen ist, gleicht einer Kameralinse, die Lichtstrahlen bündelt und kopfüber auf die Netzhaut im hinteren Teil der Augeninnenfläche projiziert.
Licht, das durch ein Prisma fällt, wird in seine faszinierenden Regenbogenfarben gebrochen. Physikalisch sind diese Lichtfarben verschieden lange Schwingungen elektromagnetischer Wellen. Wenn weißes Licht auf Gegenstände fällt, verschluckt die Oberfläche dieser Körper einige dieser Farbschwingungen, andere weist sie zurück. Nur diese reflektierten Schwingungen oder Farben fängt das Auge auf und gibt sie nach hinten weiter.
Das ist es, was das Gehirn als Farbe erkennt. Farben, wie man sie gemeinhin als Eigenschaften von Gegenständen versteht, gibt es nicht. An sich ist die Welt schwarz-weiß, wie alte Filme es sind und in den 50er und 60er Jahren das Fernsehen gewesen ist. Farbig wird die Welt aber nicht direkt im Auge.
Die von den Gegenständen reflektierten Strahlen treffen auf den Augenhintergrund, auf die Netzhaut, medizinisch Retina. Dort sind viele Millionen Sensoren in Form von Stäbchen und Zapfen versammelt. Die Stäbchen registrieren die Helligkeit, sonst nichts. Sie konzentrieren sich auf den sogenannten gelben Fleck. Dort geben sie dem Menschen Sehschärfe und versetzen ihn in die Lage, auch in der Dunkelheit Dinge zu unterscheiden. Die Zapfen hingegen nehmen die Farben auf. Und zwar gibt es für die unterschiedlichen Wellenlängen, gemessen in Nanometern, je eigene Zapfen, sagt der Augenmediziner Hohmann.
Primär haben wir drei Zapfentypen. Das eine ist rot, das andere ist grün und das andere ist blau. Rot ist vor allem langwellig, danach kommt ja Infrarot, deswegen ist es mehr im Langwelligen und hat eine Absorption bei 564 Nanometer. Grün ist in der Mitte bei etwa 530 und blau, wieder nahezu ultraviolett, ist das kurzwellige Licht und ist bei 420 Nanometer.
Man sollte annehmen, dass die drei Zapfentypen in etwa gleicher Zahl vorkommen. Das ist aber nicht der Fall.
Im Durchschnitt ist es so, dass ungefähr 60% der Zapfen Rotzapfen sind, 30% Grünzapfen und ungefähr 10% Blauzapfen. Und das Interessante an den Blauzapfen ist, dass sie nicht nur weniger sind, sondern an der Stelle des schärfsten Sehens, also den Ort der Netzhaut, den wir praktisch benutzen, um die Zeitung zu lesen, da sind überhaupt keine Blauzapfen vorhanden. Das heißt, die tragen zur Sehschärfe überhaupt nicht bei.
Da hat die Natur gespart, wo sie nicht anders konnte.
Rotes Licht kommt auf 600 bis 700 Nanometern ziemlich langwellig daher und beeindruckt die Netzhaut nachdrücklich. Blaues Licht sitzt in viel kürzeren Wellen und die können auf der Netzhaut gegen die langwellige Konkurrenz nichts ausrichten. Warum also in blaue Zäpfchen investieren, wenn sie dann arbeitslos bleiben?
Bleibt aber immer noch die merkwürdige Tatsache, dass auf der Retina doppelt so viele Rotzapfen sitzen wie grüne.
Vor kurzem hat ein Forscher in Rochester in Amerika, David Williams, eine Methode entwickelt, mit der man wirklich in der lebendigen Netzhaut praktisch Fotos machen kann von den Zapfen und die dann auch unterscheiden kann. Und das Interessante dabei war, dass die Antwort einfach nicht konstant ist, sondern dass sich das bei unterschiedlichen Personen ganz, ganz massiv unterscheiden kann. Es gibt Personen, die haben doppelt so viele Grünzapfen wie Rotzapfen. Und es gibt Personen, die haben 10-mal so viele Rotzapfen wie Grünzapfen. Das Interessante ist, das Farbensehen von denen ist immer gleich. Das heißt, das hat keinen Einfluss auf das Farbensehen.
Wie diese Eigenwilligkeiten zustande kommen, wissen die Wissenschaftler nicht. Als sie untersuchten, was die drei Zapfentypen eigentlich tun, fiel ihnen etwas Ungewöhnliches auf. Die Zapfen nehmen zwar den Reiz eines Lichtteilchens der ihnen zugeordneten Farbe auf, die Physik spricht dabei von Photonen, was Lichtteilchen auf Griechisch heißt, aber sie geben die Information für ihre Farbe nicht weiter.
Wenn man ein Photon hat mit einer Wellenlänge von 500 Nanometer, dann kann es von allen drei Zapfentypen eigentlich absorbiert werden. Und wenn es erstmal absorbiert wird, dann geht die Information über die Wellenlänge verloren, weil die Zapfentypen einfach nur die Anzahl der Absorptionen zählen. Das heißt, die addieren einfach auf über die verschiedenen Wellenlängen.
Das Auge besitzt offenbar nur aus statistischen Gründen 6 Millionen Zapfen. Die funktionieren wie in einem Computer binär. Das heißt, sie reagieren mit 0 oder 1, ja oder nein. Ist Farbe in meiner Wellenlänge da oder nicht? Die Netzhaut sammelt die einzelnen ja oder nein getroffen oder nicht getroffen Meldungen und summiert auf, wie oft Blau Meldungen, wie oft Rot, wie oft Grün Meldungen. So registriert die Retina, wie intensiv jede Farbe gerade vertreten ist. Die Netzhaut kann aber noch mehr, sagt Augenmediziner Chris Patrick Hohmann.
Dann wird es in den ganzen Schaltungen oder beziehungsweise in den ganzen angliedernden Zellen und Nervenfasern in der Netzhaut noch verarbeitet, dass der Kontrast schärfer wird, dass so Redundanzen rausfallen, wie Überlappungen und so weiter. Aber das ist alles noch auf der, sagen wir mal, elektrischen Ebene.
Die Netzhaut kümmert sich auch darum, dass Gegenstände ihre Farbe unter verschiedenen Lichtverhältnissen behalten. Ein Kleid kann sehr unterschiedlich rot sein, je nach der Umgebungsfarbe und Beleuchtung. Das Sehsystem könnte dieses Rot immer wieder zur Sensation einer neuen Erfahrung machen, je nachdem, ob das Kleid in der Sonne, im Schatten, in der Dämmerung oder bei künstlichem Licht im Kaufhaus oder abends im Restaurant getragen wird. Stattdessen holt es sich aus der Erinnerung die Bestätigung. Ah, das ist das Rot dieses Kleides, das gewickelt und nicht gesippt wird.
Das deutet schon an, aus den elektrischen Informationen der Zapfen entsteht erst weit, weit hinten im Gehirn, nämlich in der Sehrinde, der eigentliche Farbeindruck.
Die Zapfen, die leiten die Erregungen weiter über den Thalamus in die Sehrinde. Und da ja das Farbensehen, da der bewusste Farbeindruck nicht nur von einem kleinen Farbfläche abhängt, sondern von einem größeren Umfeld und es nur in der Sehrinde Neurone gibt, die also wirklich praktisch einen größeren Ausschnitt des Gesichtsfelds betrachten, kann man also davon ausgehen, dass also diese bewussten Empfindungen erst in der Sehrinde entstehen. Das Gleiche gilt aber eigentlich für alle Wahrnehmungseindrücke. Also die bewusste Wahrnehmung, die entsteht irgendwo in der Sehrinde und vermutlich auch erst nach der primären Verarbeitung, also nach der primären visuellen Kortex.
Die Welt in Schwarz-Weiß. Wie Menschen ohne Farbe auskommen.
Es gibt da vom Oliver Sacks ein Buch, der an einer pazifischen Insel einen Menschenstamm gefunden hat, die wirklich farbblind sind. Das heißt, bei denen gibt es keine der drei Farbsinneszellen, sogenannte Zapfen. Das ist aber extrem selten. Die Farbenblindheit zeigt sich, dass der Mensch wirklich nur schwarz und weiß sieht bzw. grau sieht.
Dafür sind vermutlich die Stäbchen, die nur schiere Helligkeit registrieren, besonders wachsam und können Grautöne unterscheiden, die farbensehenden Menschen alle gleich vorkommen. Etwas mehr vom optischen Reichtum der Welt haben hingegen Menschen mit einer Farbenfehlsichtigkeit.
Relativ häufig ist eine Farbschwäche und da insbesondere die Rot-Grün-Schwäche und die kommt eigentlich auch nur bei Männern vor. Bei der Farbenschwachsichtigkeit, wie zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit, wenn sie sehr ausgeprägt ist, sehen die Menschen auch nicht rot und grün, sondern das Ganze in Grautönen. In der Regel ist es aber nicht so stark ausgeprägt, sodass man ein Rot nicht wie jetzt ein Normalsichtiger hellrot sieht, sagen wir mal, sondern graurot, gräulich und das Grün genau dasselbe. Also es ist nicht so, dass er zum Beispiel die Ampeln gar nicht mehr erkennt. Das gibt es aber selten.
Farbenfehlsichtigkeit ist der korrekte Ausdruck für diesen Mangel, nicht Farbenblindheit, wie es gemeinhin heißt. Farbenblindheit würde ja bedeuten, man sieht überhaupt keine Farben mehr. Und das ist, wie gesagt, nur bei den Bewohnern des pazifischen Atolls von Pingilab nachgewiesen. Die Farbenfehlsichtigkeit, also etwa in Rot-Grün, sitzt auf dem männlichen X-Chromosom. Frauen können sie zwar an den Sohn übertragen, sind selbst davon aber nicht betroffen.
Es ist aber auch möglich, sich die Farbenfehlsichtigkeit mit Medikamenten einzuhandeln.
Es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Medikamenten. Also Paradebeispiele sind zum Beispiel die Psychopharmaka oder aber Digitalis. Digitalis ist eine Pflanze letztendlich, da wird ein Extrakt gewonnen für Herzerkrankungen. Das hat man früher, also vor 15 Jahren, als ich noch studiert habe, sehr häufig gegeben. Und da weiß man, dass das also gerade Gelbsinnstörungen macht.
Möglicherweise hat einer der berühmtesten Maler der Kunstgeschichte den Erfolg nach seinem Tod einer Gelbsinnstörung zu verdanken. Vincent van Goghs liebste Farbe war Gelb. Man denke nur an seine Sonnenblumen und die Felder in der Provence, die er wieder und wieder gemalt hat.
Man denkt doch, dass er zum Teil auch das eine oder andere Sache zu sich genommen hat, was nicht so gesund ist. Aber er hat auch Digitalis genommen. So erklärt zumindest ein englischer Philosoph und Augenarzt, Trevor Roper, dass daher durch die Digitalis-Nebenwirkung gekommen ist, durch zum Teil auch vielleicht Überdosierung.